Es war in einem Dorf bei Wittenberge, zwischen zwei Dörfern, einmal Brese, einmal Großbrese, waren drei Häuser, so auf halbem Wege, und vor diesen Häusern standen Eichen. Und wir sammelten unter diesen Bäumen Eicheln, meine Mutter und ich. Und wir hatten von unserem Prediger, damals sagten wir noch Prediger statt Pastor, die Aufgabe, das Lied zu lernen, befiehl du deine Wege. Und das habe ich meiner Mutter erzählt und dort beim Eicheln sammeln habe ich diese 12 Strophen von A bis Z alle durchgelernt. Und der Anfang jeder Strophe ist eigentlich gar nicht schwer, wenn man weiß, von welchem Spruch her dieses Lied gedichtet ist. Befiehl du deine Wege und hoffe auf ihn, er wird wohl machen. 12 Strophen. Mit diesen Wörtern fängt jede Strophe an, von 1 bis 12. Aber das ist heute nicht der Predigtext. Das war nur so, als wir das gesungen haben, fiel mir das alles wieder ein. Den Predigtext finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 20. Letzten Sonntag hatten wir Ostern. Und Ostern lässt uns auch noch nicht los. Ich lese uns aus dem Kapitel 20, die Verse 19. Auch mal sehen, wie weit erstmal kommen. Als es nun an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Tag, wo sich die Jünger versammelt hatten aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat mitten in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr die Sünden behaltet, denen sind sie behalten. Zunächst soweit. Am ersten Tag der Woche. Wenn heute Wochenende beginnt, dann heißt es immer, Sonntag ist Wochenende. Nein, das ist eine Regelung, die damals, soweit mir bekannt ist, geschaffen wurde, um auch mit dem Fahrplan der Deutschen Reichsbahn und anderen Fahrpläne den Tag abzustimmen, weil es dann am Montag bis zum fünften Tag waren Werktage und Sonnabend und Sonntag war dann das Wochenende. Aber der erste Tag der Woche ist und bleibt der Sonntag. Und ich kann mich noch daran erinnern, als das damals gesetzlich umgeändert wurde und festgelegt wurde, dass die Woche mit Montag beginnt, da war damals der Pastor Arndt hier in Bützow und der schrieb einen Artikel in die Zeitung, wo bleiben wir dann mit dem Mittwoch? Wenn der erste Tag Montag ist, dann kann der Mittwoch nicht mehr Mittwoch sein. Dann muss Donnerstag Mittwoch sein. Also es gab schon auch Widerspruch dagegen, aber ist auch nicht entscheidend. Wichtig ist, dass wir wissen, dass Christus am ersten Tag der Woche am Sonntag auferstanden ist. Und darum feiern wir auch den Sonntag und ist uns dieser Tag wichtig. Die Jünger, habt ihr mitbekommen, wie viele das waren? 10. Nicht 11, auch nicht 12. Denn Judas lebte nicht mehr. Und Thomas, ach, habe ich noch gar nicht gelesen, entschuldigt. Thomas war jedenfalls nicht dabei. Es waren also 10 Jünger dort zusammen hinter verschlossenen Türen. Aus Angst vor den Juden. Wir kennen die Geschichte, wie Petrus verleugnet hat. Als er plötzlich konfrontiert wurde, du warst mit Jesus. Nee, ich noch nicht. Da war die Angst in seinem Herzen. Wenn ich mich jetzt zu ihm bekenne, dann geht es mir auch an den Kragen. Nein, jetzt lieber nicht. Und nachdem Jesus gestorben war, beerdigt war, waren die Jünger eben noch zusammen in Jerusalem. Und sie waren hinter verschlossenen Türen. Die war nicht einfach nur so zugemacht, sondern ich stelle mir vor, die war richtig verriegelt, die Tür, sodass sie sich sicher fühlten, weil sie Angst hatten. Alle hatten Angst. Was mit unserem Meister passiert ist, das kann uns ja jetzt auch passieren. Die Juden, die werden ja keine Rücksicht nehmen auf uns. Soweit mir bekannt ist, gab es im Dritten Reich die sogenannte Sippenhaft. Wenn irgendein Mitglied einer Familie irgendetwas gegen das Dritte Reich und gegen den Führer gesagt hatte, wurde die ganze Familie in Sippenhaft genommen. Und dann wurden sie alle entweder ins KZ gebracht oder alle gleich hingerichtet. Und so fühlten sich auch die Jünger. Wir alle sind jetzt zusammen. Und die Juden werden ja um unser Willen hier keine Ausnahme machen. Ja, ich kann mir ihre Angst schon vorstellen. Und dann noch die Erlebnisse vom Tage. Am frühen Nachmittag kommt Maria Magdalena. Ich habe Jesus gesehen, er ist auferstanden. Sie glauben nicht. Dann, nach dem Markus-Bericht, kommen die Emmaus-Jünger und sagen, wir haben Jesus getroffen, der ist uns auf dem Weg begleitet. Der hat mit uns gesprochen, der hat sich uns offenbart, indem er beim Abendbrot das Brot nahm, dankte und brach, und plötzlich war er wieder weg. Ihr spinnt, sowas kann nicht sein. Sie glaubten nicht. So steht es jedenfalls geschrieben. Und dann plötzlich tritt Jesus in ihre Mitte. Die Türen verschlossen. Er ist drin. Wie das? Fest steht, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Dass er wirklich Persönlichkeit war, nicht nur Geist, sondern er war leibhaftig auferstanden. Er hatte Leib. Denn an einer anderen Stelle sagt er dann, na, wenn ihr mir nicht glaubt, dann gebt mir doch zu essen. Ich werde jetzt euch zeigen, dass ich essen kann, dass ich Mensch bin, dass ich also Leib habe. Mensch war er nicht mehr in dem Sinn. Aber er war leibhaftig unter ihrer Mitte. Ja, Christus hatte einen neuen Leib. Und als Sohn Gottes war es ihm möglich, auch leibhaftig die Naturgesetze zu überwinden, außer Kraft zu setzen und durch verschlossene Türen hindurchzukommen. Ich denke da immer dran, wie Paulus die Wiederkunft Christi beschreibt. Wenn Christus wiederkommt, seine Gemeinde versammelt, dann heißt es, dann werden die Toten auferstehen aus den Gräbern, die an ihn geglaubt haben. Und die auf der Erde leben, die werden augenblicklich verwandelt in einen Leib der Herrlichkeit. Und das ist der gleiche Leib, den Christus hat. Das geschieht eine augenblickliche Verwandlung, wie das bei Jesu Auferstehung war. Er war leibhaftig auferstanden, aber ein ganz anderer Leib. Und in diesem Leib konnte er eben in den verschlossenen Raum treten und die Naturgesetze außer Kraft setzen, wie ich eben schon sagte. Und dann grüßt er sie. Friede sei mit euch. Der alte israelische Gruß bis heute, Shalom. Frieden. Ist das was Besonderes, wenn Jesus sagt, Friede sei mit euch? War da genauso, als wenn wir heute sagen, guten Tag oder guten Abend. Nein. Jesus als der Auferstandene hatte Frieden mit Gott gemacht. Und diesen Frieden mit Gott, den verkündigt er jetzt seinen Jüngern. Friede sei mit euch, der Friede von Gott, der eure Sünden durch mein Opfer vergeben hat. Ihr könnt mit Gott jetzt ja, auf Du und Du leben. Ihr könnt mit ihm Gemeinschaft haben. Und diesen Frieden, den verkündige ich euch. Das war der Gruß, mit dem Jesus sie gegrüßt hat. Seht meine Hände, wenn ihr nicht glaubt. Guckt hier, da waren die Nägel durch. Seht meine Seite, ob es nun die rechte oder linke war, weiß ich nicht. Seht meine Seite, wo mir der Kriegsknecht diese Wunde beigebracht hat, um zu sehen, ob ich wirklich tot bin. Seht, schaut, hier ist es. Und da wurden sie froh, dass sie den Herrn sahen. Jesus, der Auferstandene in ihrer Mitte. Und wieder sagt Jesus ein zweites Mal, um es nicht nur als Gruß ihnen entgegenzubringen, sondern wirklich als Bestätigung. Friede sei mit euch. Und dann sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich habe bei McDonald nachgelesen, der hat das so ein bisschen geordnet aufgeschrieben. Wie hat Gott Jesus auf diese Erde gesandt? Es sind 7 Punkte, die er da aufgeschrieben hat, 8. Er kam arm in die Welt. Seine Herrlichkeit hat er hinter sich gelassen. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er wurde arm um unsertwillen. Ich sagte es eben schon, er nahm Knechtsgestalt an. Er kam als Knecht. Und das hat er vielfach bewiesen. Und den niedrigsten Dienst, den ein Herr tun kann, hat er seinen Jüngern getan, als er ihnen die Füße gewaschen hat. Er war der Meister der Jünger, aber er war auch ihr Knecht und hat sich nicht gescheut, einen Knechtesdienst seinen Jüngern zu erweisen. Er machte sich selbst zu nichts. Ja, Jesus hat mit seiner Gottesschaft nicht in dieser Welt geprahlt. Er hielt sich immer zurück, wenn er gefragt wurde, wer er sei. Außer seinen Jüngern war es klar. Und als Petrus sagte, du bist der Sohn Gottes, wir haben es geglaubt und erkannt, sagt es niemanden. Und als Jesus mit seinen 3 Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes, auf dem Berg war und dort die Verklärung erlebte, hat Jesus auch diesen 3 Jüngern verboten, es nicht zu sagen, bis er wirklich verherrlicht wird, das heißt, bis er auferstanden ist. Danach durften sie erst dieses Ereignis, das sie dort auf dem Berg erlebt hatten, weitersagen. Jesus machte sich zu nichts, zu einem ganz normalen Menschen. Er fand Gefallen daran, den Willen des Vaters zu tun. Das Zeugnis haben wir von Jesus in der Schrift, dass er sich immer wieder im Gebet mit dem Vater verständigte, vom Gebet her Kraft empfing vom Vater und auch nach seinem Willen tat, was er getan hat an Krankenheilung, an Geisteraustreibung, an Totenauferweckung, hat er immer nur im Einklang mit dem Willen des Vaters getan. Er machte sich eins mit den Menschen. Wie du und ich, so lebte Jesus unter den Menschen. Das ist wiederholt das andere, was ich schon sagte. Er erniedrigte sich selbst. Er machte sich eins mit uns. Er ging umher und tat Gutes. Johannes berichtet, das erste Wunder, das Jesus getan hat, war bei der Hochzeit zu Kana, aus Wasser Wein gemacht hat. Johannes schreibt, das war das erste Wunder. Und wenn wir die Evangelien durchlesen, können wir nur staunen, was Jesus alles getan hat. Blindenheilung, Lahme gehend gemacht, Tote auferweckt, böse Geister ausgetrieben. Ja, er hat den Menschen Gutes erwiesen. Er tat alles in der Kraft des Heiligen Geistes. Niemals aus sich selbst. Ich bin wer, ich kann das. Nein, immer in der Verbindung mit dem Vater und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und sein Ziel war das Kreuz. Und jetzt sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was das bedeutet, ist mir erst jetzt bei der Durcharbeitung dieses Textes klar geworden. Sind wir bereit, uns selbst zu verleugnen? Bin ich dazu bereit? Bin ich bereit, meinen Feinden, die mich verachten, Gutes zu tun? Bin ich bereit, Spott und Hohn zu ertragen? Und wir leben in einem Land, wo wir das zurzeit noch nicht befürchten müssen. Aber es gibt viele, viele Länder auf dieser Erde, viele Millionen Christen leben in der ständigen Gefahr, um ihr Leben dahin zu geben. Es wird ihnen genommen werden, um des Namens Jesu willen. Wäre ich bereit, um Jesu willen den Tod auf mich zu nehmen? Wie mich der Vater gesandt hat, sagt Jesus, so sende ich euch. Und alle seine Jünger, außer Johannes, alle seine Jünger mussten das wirklich so erleben, bis hin, dass man sie als Märtyrer hinrichtete. Das haben sie im Auftrage Jesu getan. Und als er das so mit ihnen besprochen hat, als er ihnen klargemacht hat, was es heißt, nicht nur den Frieden Gottes jetzt für mich behalten, das ist eine schöne Sache, nein, jetzt kommt der Auftrag. Geht hin und gebt das Zeugnis. Diesen Frieden, den ich euch gegeben habe, tragt hinein in die Welt. Zu Weihnachten wird gern das Lied gesungen, tragt in die Welt nun ein Licht. Kennt ihr alle, denke ich mal. Aber hier sagt Jesus, tragt in die Welt den Frieden Gottes. Bietet den Menschen Gottes Versöhnung an. Sagt den Menschen, dass mein Opfer, dass ich als schuldloser Mensch gebracht habe, von Gott angenommen ist und damit die Sünde der ganzen Welt gesühnt ist, bietet den Frieden Gottes jedem Menschen an. Das ist der Auftrag. Geht hin und verkündet die gute Nachricht. Dann gibt es eine Schwierigkeit dabei, dass Jesus sagt seinen Jüngern, empfangt den Heiligen Geist. Pfingsten kommt er erst 7 Wochen nach Pfingsten, nach Ostern. Wir feiern die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wir wissen aus der Bibel, dass das zu Pfingsten geschehen ist. Erst nachdem Christus verherrlicht wurde, das heißt Christus aufgefahren ist zum Himmel. Und hier sagt er, empfangt den Heiligen Geist. Es gibt da die unterschiedlichsten Auslegungen. Für mich persönlich ist das keine Frage. Wenn Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist verheißt oder verspricht, dann heißt es, seid bereit, den Heiligen Geist zu empfangen. Er wird kommen, das hat er ihnen vorausgesagt. Er hat ihnen gesagt, wenn der Menschensohn verherrlicht wird, dann wird der Sohn, wird der Heilige Geist, der Tröster kommen. Und diese Verherrlichung geschieht erst nach Himmelfahrt. Aber Jesus sagt ihnen, ihr kriegt den Heiligen Geist. Und in dieser Kraft des Heiligen Geistes werdet ihr das tun, was auch ich für euch und für die Welt getan habe. Und die nächste Schwierigkeit ist die, worüber es viele theologische Diskussionen gibt, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Die Juden empörten sich, als Jesus zu dem Gelähmten sagte, dir sind deine Sünden vergeben. Was bildet er sich ein? Sünden vergeben kann doch nur Gott. Und das ist wahr. Sünden vergeben kann nur Gott und das im Zusammenhang mit dem Opfer Jesu Christi. Ja, es gibt für mich da keine Frage, dass wir Vergebung nur durch das Opfer Jesu Christi empfangen können. Und wenn Jesus hier sagt, welchen ihr die Sünden behaltet oder erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr die Sünde behaltet, denen sind sie behalten, dann verstehe ich das so und habe auch dazu Erklärung und Bestätigung gefunden. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dass Sünde vor Gott vergeben und von Gott vergeben wird, dann dürfen wir im Auftrage Gottes den Menschen zusagen, deine Sünden sind dir vergeben. Wir Menschen und auch damals die Jünger wussten, dass nur durch das Opfer Jesu Christi Sünden vergeben werden kann. Und darum ist es so, wenn wir im Gespräch mit jemandem sind, jemand zu uns kommt, seine Sünde bekennt, bereut, dann dürfen wir auch sagen, im Namen Gottes, dir sind deine Sünden vergeben. Wer seine Sünden bekennt, so heißt es, und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott getreu und gerecht und er vergibt. Mit dem Moment, wo ich sage, ich habe keine Sünde, und der Mensch uns sagt, ich bin doch so ein guter Mensch, ich brauche keine Vergebung, dem dürfen wir nicht sagen, dir sind deine Sünden vergeben, weil er uns sympathisch ist. Nein, Sünden vergeben kann allein Gott. Und nur auf das Zeugnis des Betreffenden, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Und wer diese Vergebung annimmt, dem dürfen wir sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und wenn das eben nicht geschieht, dann dürfen wir eben auch sagen, wenn du meinst, dass du gut genug bist, dann können wir dir nicht sagen, dass deine Sünde vergeben ist. Dann bleibt dir deine Sünde erhalten. Ich denke da an das Gleichnis, das Jesus sagt, von dem König, der seinem Sohn ein Hochzeitsmahl bereitet. Und da die geladenen Gäste nicht kommen, sagt der König zu seinen Knechten, geht hinaus und ladet alle ein, wen ihr findet. Da kommen schon viele Leute, aber es sind dem König nicht genug. Geht an die Hecken und Zäune, da wo die Aussätzigen wohnen, da wo die Ausgestoßenen wohnen, die auf der Straße wohnen, die kein Heim haben. Geht zu den Ärmsten der Armen an die Hecken und Zäune und ladet sie ein. Und sie kommen und das Haus ist voll. Und der König freut sich über sein volles Haus. Und dann sieht er sich so eine ganze Runde an. Alle haben weiße Kleider an, die sie vorher nicht hatten. Die haben sie bekommen. Und einer ist dabei, der kein hochzeitliches Kleid anhat. Freund, sagt der König, man muss sich das mal vorstellen. Freund, wie bist du hier hereingekommen? Ohne eine Antwort abzuwarten, bindet ihn und werft ihn hinaus in die Finsternis. Da wird es schlimm zugehen, da wird Heulen und Zähneklappen sein. Warum? Weil er das hochzeitliche Kleid nicht angenommen hat, weil er die Vergebung nicht wollte. Und wer die Vergebung nicht will, dem dürfen wir auch nicht sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Jeder, der sich zu seiner Sünde bekennt, darf wissen, dass im Leiden und Sterben, im Tod am Kreuz Jesu Christi, unsere Sünde getilgt ist. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, ist das auch Grund. Denn so hat es uns Paulus niedergeschrieben, das lese ich uns dann. Aber ehe wir zum Abendmahl kommen, lasst uns jetzt noch ein Lied singen.